Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Stückanführung für Liebe macht frei. Liebe macht frei ist eine Schauspielproduktion für Publikum ab 16 Jahren und wird vom Schauspieldirektor Manuel Cressin inszeniert. Cressin hat auch Liebe macht frei selbst geschrieben und ist dadurch eine Uraufführung. Und Uraufführung bedeutet, dass ein Werk, also in unserem Falle Liebe macht frei, zum allerersten Mal auf einer Bühne aufgeführt wird. Liebe macht frei feiert also sozusagen zweimal Premiere, und zwar am 3. Juni. Und für unsere heutige Stückanführung ist die Dramaturgin Sophie Oldenstein da. Hallo Sophie, schön, dass du da bist.
Hallo Anna, danke für die Einladung.
Also der Stücktitel ist ja Liebe macht frei und da habe ich natürlich direkt ein paar Assoziationen zu Arbeit macht frei. Kann es sein, dass es auch darum so ein bisschen geht in dem Stück?
Genau, das ist der richtige Assoziationsrahmen.
Ah, sehr gut.
Es geht um die Verfolgung von Homosexuellen, vor allem Männern, im Nationalsozialismus. Und der Titel ist natürlich ein Hinweis auf diese Überschrift Arbeit macht frei an der Tür des Konzentrationslagers. Er spielt auch so ein bisschen mit den Euphemismen, die die Nazis häufig verwendet haben, die positive Begriffe verwendet haben, um etwas wirklich Schlimmes damit zu bezeichnen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Trotzgedanke sozusagen gegen den Versuch der Nazis, Menschen zu brechen, zu sagen, nein, man setzt etwas dagegen, nämlich die Liebe.
Ja. Also das heißt, in dem Stück geht es um Liebe, um die Liebe zwischen zwei Männern, und hat auch ein Konzentrationslager da eine Rolle, oder?
Das Stück ist multiperspektivisch erzählt. Also es gibt ganz viele Figuren und mehreren Handlungssträngen, die wir folgen. Es gibt ein junges Paar aus der Provinz, das sind Heinz und Robert. Die sind ganz aufgeregt, weil sie sich gerade ins wilde Berliner Nachtleben stürzen wollen und dafür die Sachen packen und landen dann da auch in so einer ganz frivolen Kneipe, die genauso schillernd ist, wie sie sich das ausgemalt haben, und bewundern das Personal, das da aus und eingeht. Es gibt den Wirt Helmut, der mit seinem alter Ego Lydia Denuti als Damenimitator auftritt. Es gibt die Nachtclubsängerin Marie, die da wild feiert mit ihrer Liebsten, und Helmuts ehemalige Flamme Alfred, der gerade seine neue SA-Uniform zur Schau trägt. Das sind die frühen 30er Jahre. Es ist nach der Machtergreifung, aber das wirkt sich noch nicht krass auf das alltägliche Leben dieser Figuren aus.
Also das heißt, das Publikum wird zu Beginn des Stückes mit in die 30er Jahre mitgenommen. Wir lernen das Liebespaar kennen und du hast auch schon ein bisschen vom Nachtleben erzählt. Das heißt, es ist eigentlich erstmal ein guter Einstieg in das Stück, oder?
Auf jeden Fall. Also uns war es wichtig, dass man sieht, dass es schon mal gerade in der Weimarer Republik eine total positive Richtung für homosexuelle Menschen gab, die sich da sehr frei bewegen konnten. Und das wollten wir eben auch zeigen, auch um bewusst zu machen, was verloren gegangen ist unter dem Regime. Und besonders gut wird das unterstützt dadurch, dass wir Schauspielmusik auf der Bühne haben, die dafür extra komponiert worden ist von unserem Schauspielkapellmeister Olaf Krüger, der eben auch so Kabarettstücke, die Manuel Cressin geschrieben hat, dann vertont, die dann in dieser Kneipe gespielt werden. Es gibt aber auch viel begleitende Musik, die Dinge konterkariert oder unterstreicht. Und wir haben auch eine kleine Auswahl unserer Orchestermusiker und Musikerinnen mit auf der Bühne, die das Ganze dann live unterstützt. Und dann werfen wir einen Blick in eine andere Ecke Berlins, in die Villa der Familie Schenk, Ärztefamilie. Die Tochter Charlotte ist verlobt mit einem jungen angehenden Arzt namens Hans. Und der soll jetzt Franz Bloch kennenlernen. Das ist ein ehemaliger Kriegskamerad des Vaters, der jetzt auch so ein bisschen Karriere macht im neuen NS-Staat und so ganz eigene Mittel und Wege hat natürlich die Karriere dieses jungen Mannes, der jetzt die Tochter heiraten soll, nochmal zu befördern. Und Hans hat aber meistens leider mehr Blick für seine Arbeit als für sein Privatleben und vor allem seine Verlobte, was auch immer mal wieder so Thema im Stück wird. Und diese ganzen Figuren, von denen ich gerade erzählt habe, treffen sich dann am Ende der ersten Hälfte tatsächlich in einem Konzentrationslager wieder in unterschiedlichen Funktionen, die sie da übernehmen.
Das heißt, es ist auf jeden Fall ganz schön viel los auf der Bühne. Ganz viele Figuren und Geschichten, die erzählt werden.
Genau, es war für uns immer eine Produktion, die wir sehr groß gedacht haben. Es steht fast das komplette Schauspielensemble auf der Bühne, unterstützt von Statisterie. Und es war auch so ein Projekt, das wir wegen Corona verschoben haben und wo wir gesagt haben, wir wollen das aber auch erst zeigen, wenn wir das sozusagen in diesem kompletten Kaleidoskop zeigen können. Ursprünglich hatte Manuel Cressin das mal als Drehbuch angelegt und hat das jetzt nochmal für die Bühne umgearbeitet. Also auch daher kamen so diese Figuren. Vielfalt.
Sehr spannend auf jeden Fall. Und du hast vorhin erzählt, dass die Figuren, die wir am Anfang der Geschichte kennenlernen, sich irgendwann im Konzentrationslager auch wiederfinden. Wie kommt das, dass die dort landen?
Eine ganz große Veränderung im Alltagsleben findet historisch gesehen 1934 statt mit der sogenannten Nacht der langen Messer. Damals wurde die komplette Führung der SA ermordet, aufgeheißt, der Führung der NSDAP. Es gab vorher große Machtkämpfe, gerade in dieser ersten Phase nach der Machtergreifung. Man versuchte, die Herrschaft abzusichern, tobte da hinter den Kulissen ein gewaltiger Kampf. Und der oberste SA-Chef, der von Hitler persönlich eingesetzt worden war, Ernst Röhm, war auch offen homosexuell. Und man hat danach sozusagen als ideologische Rechtfertigung für diese Tat immer angeführt, dass der eben schwul war und dass man versucht, das auszumerzen. Dass die Grundidee eigentlich war, dass die SA versucht hat, sozusagen einen geheimen schwulen Staat im Staat aufzubauen. Und dadurch setzt eine ganz große Verfolgungswelle von Homosexuellen im Dritten Reich ein. Es gab bereits seit 1871 einen Strafgesetzparagrafen, der homosexuelle Handlungen verboten hat, den sogenannten Paragraph 175. Und die Nationalsozialisten haben den noch ganz stark verschärft. Also bereits ein Kuss oder auch nur ein mehr oder minder anzüglicher Blick konnte eigentlich schon ausreichen, damit man Probleme bekam.
Und im schlimmsten Falle wurden sie dann direkt auch ins Konzentrationslager verbannt oder?
Also unsere Geschichte spielt im Lager, in der historischen Perspektive das so ein bisschen gemischt. Viele sind auch im Gefängnis gelandet und die Mischung, dass Leute im Konzentrationslager gelandet sind, waren meistens Kombination damit, dass sie entweder wiederholt wegen Paragraph 175 inhaftiert worden sind oder dass sie gleichzeitig noch einer anderen unliebsamen Gruppe anhörten, dass sie vielleicht Kommunisten waren oder Zeugen Jehovas oder Juden oder andere Gruppen, die verfolgt worden sind. Das hat dann zu dieser besonders harten Bestrafung geführt.
Aber der Paragraph 175, der war explizit nur für die Verfolgung von homosexuellen Männern. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also der richtete sich gegen Männer. Die Verfolgung von Frauen wird bei uns angerissen im Stück. Historisch ist das tatsächlich ein ganz umstrittenes Thema. Also weil es gibt Historiker und Historikerinnen, die sagen explizit, es gab keine Verfolgung von lesbischen Frauen. Auf der anderen Seite kennt man aber auch Beispiele von Frauen, die dann auf anderer Ebene, aus anderen offiziellen Gründen mit dem Gesetz dann in Konflikt gekommen sind, weil man eben gesagt hat, die sind in irgendeiner Form asozial oder problematisch und dass sie dann halt eben genauso in die Bredouille gekommen sind wie andere. Nur waren die Gründe, die man dann genannt hat, eben nicht Paragraph 175, sondern eben deren Verhalten zum Beispiel.
Ja, ich finde das total, total erschreckend, weil du auch gerade nochmal das Wort asozial gesagt hast, dass wir auch in unserer heutigen Zeit immer noch so viele Begriffe oder auch Gesetzesgrundlagen haben, die noch aus der Nazi-Zeit stammen. Also die haben ja damals den Begriff eigentlich asozial eingeführt und auch mit dem Paragraphen 175 ist es so, dass der ja eigentlich erst 1994 abgeschafft wurde, also dass wir eigentlich nach 45 immer noch fast 50 Jahre mit diesem Paragraphen gelebt haben. Also wie, finde ich, ist das ja auch auf jeden Fall noch ein aktuelles Thema, was in dem Stück behandelt wird, oder?
Total. Also der hat dann nochmal verschiedene Revisionen durchlaufen. Die BRD hat ihn relativ lange noch beibehalten in der ursprünglichen Fassung der Nationalsozialisten. In der DDR hat man ihn abgeändert auf die Fassung, die es davor gab. Es gab immer wieder so Revisionen, wo man bestimmte Sachen rausgenommen hat und so, aber die komplette Auflösung gab es erst 94 und das Thema ist jetzt gerade wieder aktuell geworden, weil seit 2017 erst gibt es die Möglichkeit der Entschädigung für Opfer.
Oh, wow.
Genau, und die natürlich dann aber auch nicht mehr die Opfer aus der Zeit des Holocaust sind. Da gibt es inzwischen keine Überlebenden mehr. Der, von dem man annimmt, dass er der Letzte war, Rudolf Pratzter, der stammte aus Meuselwitz, also dessen Erinnerungen sind auch eingeflossen in unser Stück, das aber nicht biografisch ist, sondern mehr eine Geschichte, die hätte passiert sein können.
Ja.
Und es konnten sich dann jetzt nur noch Leute entschädigen lassen, die quasi dann auch schon nach 45 betroffen waren durch Verfolgung. Und diese Entschädigungen laufen aber auch jetzt aus. Also im Juli 2022 sozusagen ist die letzte Chance, sich dafür entschädigen zu lassen. Und genauso wissen wir aber natürlich heute, nur weil es die Gesetzesänderung gibt, ändert sich ja nicht automatisch alles in der Gesellschaft. Also es gibt ja durchaus noch Repressionen und Vorurteile, mit denen homosexuelle Menschen zu kämpfen haben. Also wenn man jetzt auch gerade hier in unsere Region guckt, du hast ja auch den Christopher Street Day in Altenburg mitorganisiert, der 2021 zum ersten Mal stattgefunden hat. Und da war das ja auch ein großes Thema in der Stadt und sehr viel Hass, der da zum Teil dem Organisationsteam entgegengekommen ist, wo man sich wundert, dass das 2021 noch passiert. Aber das sind halt alles so Geschichten, die sind nicht abgeschlossen in der Vergangenheit. Das war auch ein großes Thema innerhalb des Produktionsteams, also auch mit unserem Bühnenbildner und unserer Kostümbildnerin und natürlich mit Manuel Christine als Autor und Regisseur, dass wir immer wieder festgestellt haben, das ist keine abgeschlossene Geschichte der Vergangenheit, wo wir in die 30er Jahre gucken und sagen, Mann, das war aber schlimm, was die Nazis damals gemacht haben, sondern auch immer so einen Seitenblick darauf haben, dass das danach nicht einfach vorbei war und auch heute nicht vorbei ist.
Ja, ich finde auch 1933, sind gerade mal 90 Jahre vielleicht her und das ist eigentlich noch gar nicht so lange her und Veränderung braucht einfach Zeit, deswegen finde ich es total wichtig, dass wir jetzt so ein Stück auf unserem Spielplan haben und finde die Themen auch immer noch sehr aktuell und wichtig und bin ganz gespannt, was unser Publikum sagen wird und bedanke mich bei dir, Sophie, für die Stückeinführung.
Sehr gerne.
Und wünsche euch viel Spaß bei dem Stück Liebe macht frei, das am 3. Juni bei uns in Gera auf der großen Bühne Premiere feiert.